Überall in Deutschland wird gebaut. Häuser, Straßen, Brücken. Das ist auch dringend nötig. Und überall, wo Handwerker unterwegs sind, brauchen sie spezielle Arbeitskleidung. Wer jetzt glaubt, das kann ja nicht so kompliziert sein, ein Helm, ein paar Arbeitsschuhe und eine Hose, der hat noch nicht den Kosmos eines Fachgeschäftes für Arbeitskleidung betreten. Zum Beispiel bei der Firma Cerva in München-Sendling. Hier gibt es nichts, was es nicht gibt. Zum Beispiel Baustellenhelme.
Hier haben wir diese 6-Punkt-Riemen. Das ist nach der Norm auch. Wir haben hier verschiedene Löcher. Hier kann man diese 4-Punkt-Kinnriemen noch einbauen. Das ist ein tolles Rad. Und dann sehr schnell alles angestellt.
Leicht und individuell einstellbar muss ein Helm sein, weiß Cerva-Geschäftsführerin Irina Walter. Und er muss der vorgeschriebenen DIN-Norm entsprechen. Die Farbe kann man auch nicht einfach nach Geschmack wählen.
Das ist keine Modeshow. Weiß sind die Architekten, Besucher, leitende Positionen. Orange, das sind die Eisenflechter oder Stahlbetonbauer. Grün Zimmermannsleute, blau Schlössern, Sanitäter, Techniker, Elektro und Gelbmaurer, Lager, Handwerk. Und bei Rote kennt man sofort, das ist die Führung. Und da sieht man dank der Farbe.
Und wie jeder Joghurtbecher, so hat auch jeder Bauhelm ein Verfalldatum aufgedruckt. Ist das überschritten, so circa nach 5 Jahren, gibt's bei Kontrollen durch die Berufsgenossenschaft ein Problem. Ohne Helm darf sich sowieso keiner auf der Baustelle blicken lassen. Und auch nicht ohne Sicherheitsschuhe.
Die Schuhe, man läuft den ganzen Tag. Es muss alles passen. Und deswegen haben wir wirklich sehr großes Angebot. Immer da, in allen Schutzklassen. S1, das ist nur die Kappe vorne. Auch wichtig, wenn man im Lager arbeitet, ja, muss man die Kappe vorne haben. Und dann kommt verschiedene S1P. Das ist dann Kappe vorne und Durchtrittssicherung.
Ein Schuh im Regal sieht eher aus wie ein Turnschuh, seitlich mit einem fast durchsichtigen Netzgewebe. Trotzdem braucht man sich mit ihm nicht davor zu fürchten, in einen rostigen Nagel zu treten. Die Sohle lässt nichts durch und die Kappe ist aus superleichtem Carbon. Übrigens braucht auch Küchenpersonal sicheres Schuhwerk.
Die Küche, das ist eher S2 oder S3, die sind wasserbeständig. Rutschhemmen sind mittlerweile alle Schuhe, antistatisch. Also das ist eine ganze Welt.
Im Wesentlichen dreht sich bei Cerva alles um die Arbeitssicherheit. Bei den Kochjacken, die man aus den Kochshows im Fernsehen kennt, geht es aber vor allem um die Hitze in der Küche. Hightech-Material aus Eukalyptus kommt hier zum Einsatz. Schick aussehen sollen sie trotzdem. Und auch die Götter in Weiß sind an ihrer Kleidung zu erkennen. Der strahlend weiße Arztmantel muss vor allem bequem sein. Der Labormantel hingegen muss vor Säure und vor der Flamme eines Bunsenbrenners schützen. Deshalb ist er immer aus flammhemmender Baumwolle. Und wie sieht es unter dem Kittel aus? Eine weiße Hose sollte doch kein Problem sein.
Arzt und besonders weiße Hose ist grundsätzlich das Schwierigste, was sein muss. Das werden Sie nicht glauben. Man probiert bis 20, 30 Hosen. Bei uns ab und zu sind die Männer und Frauen in der Umkleide 1-2 Stunden. Zieht man an und man sieht alles. Die Frau passt dann auf, wie sieht Bein aus, wie sieht ihr Po. Die Männer mögen hier die Tasche nicht oder hier. Also ist wirklich sehr kompliziert.
Berufskleidung sorgt also in den meisten Fällen für die Sicherheit und Unversehrtheit des Körpers. Manchmal dient sie aber auch ganz anderen Zwecken. Und das seit Jahrhunderten. Denn auch das Messgewand eines katholischen Pfarrers ist eine Art Berufskleidung. Im Priesterseminar in München lernen Kandidaten den Umgang damit. Hier steckt der Teufel im Detail, möchte man sagen. Theologiestudent Maximilian Henke legt in der Sakristei der hauseigenen Kirche die Gewänder für den Gottesdienst bereit.
Da gibt es verschiedene Farben. Also das Normale, das die meiste Zeit verwendet wird, ist grün. Dann gibt es noch rote Gewänder, violett und auch weiß. Also weiß ist das Höchste, das Feierlichste, das zu besonders festlichen Anlässen verwendet wird. Jeder Priester trägt noch eine Albe, also ein weißes Untergewand, das ist eigentlich das Taufgewand. Und über dieses weiße Gewand werden dann die verschiedenen Gewänder drüber gelegt. Also das weiße Gewand, die Albe, dürfte ich jetzt schon tragen. Als Ministrant, als wenn ich die Lesungen vortrage oder genau.
Professor Stefan Kopp war erst Diakon und wurde 2010 zum Priester geweiht. Seit 2022 ist er Professor für Liturgiewissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Direktor des Herzoglichen Georgianums, also dieser Priesterausbildungsstätte. Hier wird dreimal täglich Gottesdienst gefeiert, zu dem er sich nun einkleidet.
Es geht los mit dem Schultertuch. Das Schultertuch deckt den Kragen ab. Also das, was die Zivilkleidung ist, wird abgedeckt. Ganz bewusst, es ist ein liturgischer Dienst, ein liturgisches Amt und man nimmt sich da auch ganz bewusst zurück als Person. Es gibt auch den Begriff nicht nur Schultertuch, sondern auch Humerale. Da steckt das Wort Humus drinnen, die Erde, die Erdhaftigkeit, die Bodenhaftigkeit. Also Humilitas, das lateinische Wort, heißt Demut, das hängt auch damit zusammen.
Darüber kommt die schon erwähnte weiße Albe. Eine Art lange Tunika, wie sie im alten Rom Beamte trugen. Gegürtet wird das Ganze mit dem Zingulum, einem einfachen Strick, so wie man das auch von den Mönchsgewändern der Franziskaner kennt.
Und dann kommt die Stola, und das wäre jetzt schon eine Amtskleidung sozusagen, weil bis jetzt ist es eigentlich das gemeinsame Gewand aller liturgischen Dienste. Und dann kommt das Amtsspezifische. Bei einem Diakon würde die Stola quergelegt, bei einem Priester über die Schultern gleichmäßig, symmetrisch gelegt und dann hier noch einmal befestigt mit dem Zingulum. Und darüber wird dann das Messgewand gelegt. Das Messgewand verhüllt dann die andere Kleidung, jedenfalls wenn es so ein schlichtes, modernes Messgewand ist, wie hier dieses rote aus Seide. Rot die Farbe an bestimmten Festen, zum Beispiel Märtyrerfeste. Da wird dann die Farbe Rot verwendet und dann ist man sozusagen verkleidet, unter Anführungszeichen, aber nicht, weil wir ein Theaterstück aufführen, sondern weil wir uns als Person zurücknehmen und als Instrument sozusagen in der Hand Gottes in persona Christi capitis ecclesiae handeln.
Messgewänder, die Kaseln, waren in früheren Zeiten mit Edelsteinen besetzt, mit Gold- und Silberfäden kunstvoll bestickt. Zum einen hob die Kirche damit den Gottesdienst in quasi überirdischen Glanz und demonstrierte zum anderen auch ihren Reichtum und Machtanspruch. Aber mit all dem Gold waren solche Kaseln entsprechend schwer und steif und schränkten die Bewegungsfreiheit des Zelebranten stark ein. Dafür war er noch in der letzten Kirchenbank gut zu sehen. Heute setzt man eher auf edle Schlichtheit als auf Prunk. Doch wie verändert sich der Priester nun, wenn er sein Messgewand anlegt?
Früher hat es auch Begleitgebete dazu gegeben, die gibt es heute so nicht mehr. Man bereitet sich aber dennoch und gerade deswegen auch auf die Messfeier vor, in aller Stille. Man legt das an, man ist sich bewusst, was man für einen Dienst vollzieht und man betritt so den Kirchenraum und feiert dann gemeinsam mit dem Volk Gottes die Eucharistie.
Es gibt noch eine Vielzahl anderer Kleidungsstücke für den kirchlichen Gebrauch. Die Dalmatik, das Gewand des Diakons und vieles mehr. Woher bekommt aber nun der Priester sein Messgewand?
Man kann solche Dinge auch in Katalogen bestellen, aber da gibt es Ordensgemeinschaften, die auch ihren Lebensunterhalt mitunter damit verdienen. Das waren früher häufiger Schwesterngemeinschaften. Die werden auch immer ein bisschen weniger. Oder auch die Frage, inwiefern die Kirche das Gespräch mit der zeitgenössischen Kunst sucht. Und da gibt es auch zu speziellen Festen, zu Anlässen, berühmte Beispiele, Weltjugendtag in Köln oder so, oder Papstbesuche, wo dann auch spezielle Messgewänder geschneidert wurden und die nicht nur eine religiöse, sondern auch eine künstlerische Aussage hatten.
Die bekannteste Adresse für den Klerus ist sicher die Schneiderei Gamarelli in der Via di Santa Chiara in Rom. Gegründet 1798 wird dort seit Generationen das weiße Gewand für den jeweils neu gewählten Papst geschneidert. In drei Größen natürlich, damit auf jeden Fall eins passt. Als Normalsterblicher kann man bei Gamarelli zum Beispiel wundervoll dünne Sommerkniestrümpfe erwerben, in schwarz und natürlich blickdicht. In den Auslagen der anderen klerikalen Kaufhäuser des Stadtviertels stehen Schaufensterpuppen mit Schwestern und Ordenstrachten in den Fenstern. ein etwas skurriles Kabinett für Touristen. Einige typische Kennzeichen von Priestern sind auch außer Gebrauch geraten. Zum Beispiel das Birett, die schwarze eckige Kappe, wie man sie aus den Don Camillo-Filmen und den Lausbubengeschichten von Ludwig Thoma kennt. Und die Soutane, das lange schwarze Gewand, ist sie noch die Zivilkleidung des Pfarrers?
Ich habe eine, trage die aber persönlich jetzt kaum bis gar nicht. Es gab schon im 19. Jahrhundert für Professoren sogar Ausnahmegenehmigungen in einer Zeit, wo das noch verpflichtend war, dass sie auch an der Universität in Zivil schon gegangen sind. Und es gibt auch ganz berühmte Beispiele dafür. Josef Ratzinger war als Professor selbstverständlich immer mit Anzug und Krawatte unterwegs und noch als Kardinal erzählt man sich, dass er in Innsbruck eine Sakristei betreten habe und sein Bruder war mit Priesterkleidung unterwegs und er mit Anzug und Krawatte. Und dann hat die Mesnerin gefragt, wer der Herr da im Anzug und Krawatte sei. Und dann sagt er, das ist ein Kardinal. Jedenfalls gibt es eigentlich dann diese strikte Regelung nicht, sondern ist auch ein bisschen eine Frage der persönlichen Ausgestaltung, wie man das dann macht. Ein Talar, sagt man, macht noch keinen Priester. Das ist, glaube ich, auch ein wahres Wort. Eine Soutane habe ich, aber die brauche ich tatsächlich. Also wenn man zum Beispiel einen Rauchmantel trägt, kann man entweder Talar und Chorrock tragen oder auch schlicht die Albe. Also es hat dann schon auch eine liturgische Funktion, aber dann eher als Untergewand.
Für den katholischen Priester sind die Begriffe Soutane und Talar gleichbedeutend. Ein bayerischer evangelischer Pfarrer kennt nur ein Messgewand und das kommt traditionell aus Nürnberg.
Ich bin Andrea Junghans und das ist mein Talarschneiderei-Atelier.
Die gelernte Maßschneiderin hat den Betrieb 2020 vom Gründer Reinhard Albrecht übernommen, als dieser in Rente ging. Er überließ ihr seine Kartei mit über 4000 Kunden. An Schneiderpuppen sieht man Talare im klassischen Schwarz. Natürlich die bayerische Form mit dem Samtbesatz und der schwarzen Kordel rund um Hals und Schultern. Es gibt auch andere Formen, die schlichtere preußische bzw. hannoveranische. Sie geht auf eine Verfügung des Königs von Preußen aus dem Jahr 1811 zurück, welche eine einheitliche Tracht für evangelische Pfarrer vorschrieb. Die Bayern hielten sich natürlich erst nicht daran. Im Nürnberger Talaratelier stehen mehrere Arbeitstische.
Bei dem ganz großen dadurch zuschneiden. Daneben sind so Knopflochmaschinen, einmal für die Talare, einmal für die Hemden. Das ist Riegelmaschine, das ist meine Presse, Overlocks. Und das ist der kleine Tisch, wo ich dann arbeite, das ist meine Nähmaschine.
Besonders schwierig ist das Legen der Röllchen, also der Falten am Kragen. Der Samtbesatz rutscht beim Nähen gerne weg und die Kordel muss auch sauber vernäht werden. Frau Junghans hat gerade Hauptgeschäftszeit, denn bis Oktober müssen alle neuen Vikare ausgestattet sein. Deshalb muss sie leider auch Kunden abweisen, weil sie es allein nicht mehr schafft. Von nichtkirchlichen Kunden ganz zu schweigen.
Also jeder Pfarrer kann sich einen Talar kaufen. Entweder kommen die von der Kirche, also die Vikare, die anfangen.
Und für die näht sie auch die Bäffchen, die weißen Leinenstreifen, die in den Kragen eingesteckt werden. An deren Form erkennt man, ob es ein evangelisch-lutherischer, ein unierter oder reformierter Pfarrer ist. An der Wand des Ateliers hängen zwei Bilder der früheren Landesbischöfe Johannes Friedrich und Heinrich Bedford Strom, beide im Lutherrock. Den hat noch Talarschneider Albrecht angeregt, ein halblanger Gehrock mit weißem Rundkragen. Das kam bei einigen Evangelischen nicht gut an, weil dieser Kragen an den römischen Kragen erinnerte. Manche Neuansätze können also auch missverstanden werden als Schritt in die falsche Richtung. Andrea Junghans hat schon viele junge Pfarrerinnen und Pfarrer vor dem Spiegel erlebt. Manche finden sich im neuen Talar ungewohnt, andere richtig schön. Meist hält so ein Talar ein Pfarrerleben lang. Es sei denn, er kommt weg.
Also die Diakonin hat mich nach 6 Monaten angerufen, sie braucht dringend neue Albe, weil die einfach geklaut worden ist. Die hat die kurz über Pult gelegt in der Kirche, ist sie zurück nach 10 Minuten, die Albe war weg. Das verstehe ich auch nicht, wer sowas brauchen könnte, wahrscheinlich für eine Fasching oder ich weiß es nicht.
Mit solchen Langfingern kennen sich andere Fachleute aus. die Polizei, dein Freund und Helfer, seit 2018 in blauer Uniform. Sie steht für Sicherheit und Ordnung und räumt ihren Trägerinnen und Trägern weitgehende Rechte ein. Polizeihauptkommissarin Claudia Künzel leistet ihren Dienst in der 1. Abteilung der Bayerischen Bereitschaftspolizei in München. Sie ist seit 1996 bei der Polizei. Gerade hat die Beamtin eine neue blaue Sommerhose bekommen. Nicht wie früher aus der Kleiderkammer, sondern per Paket.
Es ist tatsächlich heute ein Webshop, wo wir quasi online unsere Dienstkleidung bestellen. Und wir haben da jährlich einen Betrag von ca. 270 Euro zur Verfügung. Und da können wir dann auch immer wieder Uniform nachkaufen. Also die Uniform verschleißt ja auch, es geht mal was kaputt und dann kann man sich die dann nachkaufen. Zalando für die Polizei. Ja, ich habe gerade tatsächlich ein Paket bekommen. Ich habe vor meinem Urlaub noch bestellt und jetzt kam es direkt an. Und jetzt können wir es gleich mal miteinander aufmachen, würde ich sagen. Ich habe mir eine neue Hose bestellt, eine neue Sommerhose. Ich habe zwar schon zwei Stück, aber die kann man natürlich immer brauchen. Es sind ja auch immer Hosen in der Wäsche. Folglich habe ich mir da jetzt noch mal eine neue gegönnt.
Das Logistikzentrum Niedersachsen in Hannover-Schmünden verschickt die bestellten Teile. Natürlich kann da nicht jeder bestellen, sondern nur Polizisten. Die erste Uniform gibt's gleich am ersten Tag der Ausbildung, die Grundausstattung.
Also es gibt verschiedene Uniformen. Die normale Uniform für den täglichen Dienstgebrauch, das ist die Einsatzuniform. Und dann gibt es die Uniform für besondere Anlässe, die nennt sich Repräsentationsuniform. Und dann gibt es auch noch eine dritte Version, das ist die Sonderbekleidung für die Spezialeinheiten, für Polizeihundestaffel, für die Pferdestaffel, für die Hubschrauber, die haben dann eine Sonderbekleidung an. Im normalen Streifendienst hat man, also wenn ich jetzt von unten nach oben gehe, natürlich Socken an, eine Hose. Da gibt es auch Unterschiede, eine Cargohose, mittlerweile gibt es auch eine leichtere Hose für den Sommer. Es gibt auch etwas festere Stoffe, die dann für den Winter sind, dass es ein bisschen wärmer ist. Dann ein Diensthemd in Lang- und Kurzarm und auch in Blau und in Weiß für den Sommer. Und dann gibt es diese Softshelljacke und auch noch diverse andere Jacken, je nach Witterung, also auch dickere Jacken mit Fellbesatz. Ja, jeder Beamte, der im Außendienst ist, hat natürlich seine Waffe zu tragen und Magazintasche. Im Normalfall hat man auch Handschellen dabei, hat man Pfefferspray dabei. Hat man einen Schlagstock auch mit dabei. Das war's eigentlich schon. Also
für den Kopf gibt es eine Dienstmütze und für den Winter eine Wollmütze. Helme gehören wiederum zur Sonderbekleidung. Funkgerät und Bodycam sind Einsatzmittel. Die alte grün-beigefarbene Uniform war sicher zu ihrer Einführung Mitte der 1970er Jahre ein Fortschritt. Sie löste die früheren, oft sehr militärisch wirkenden Uniformen ab und signalisierte mehr Bürgernähe. Der Designer Heinz Östergard hat sie 1972 entworfen. Viele bayerische Fernsehserien halten die Erinnerung daran aufrecht. Aber nach 50 Jahren ist das Design heute einfach nicht mehr zeitgemäß.
Die alte Uniform war halt von der Farbe her schon mal nicht sehr ansprechend. Also egal, was man für einen Teint hatte, hat es einfach nicht gekleidet. Also da konnte man braun gebrannt oder käseweiß sein. Es hat einfach immer blass ausgesehen alles. Also dieses Grün und auch dieses helle Grün von dem Hemd war nicht sehr schick. Aber das war damals, wie ich eingestellt wurde, war mir das egal, weil ich war stolz, dass ich endlich eine Uniform anziehen durfte und war stolz, sie zu tragen, egal wie sie ausgesehen hat. Und man hatte ja keinen Vergleich.
Mit der blauen Uniform ist Claudia Künzel sehr zufrieden. Doch was verändert sich, wenn sie früh in den Dienstanzug steigt? Wird sie zum unbarmherzigen Sheriff?
Nein, tatsächlich nicht. Also man repräsentiert natürlich zum einen Recht und Ordnung, auch mit dieser Uniform. Aber im Endeffekt ist man ja trotzdem noch eigener Mensch. Also man verändert sich ja nicht durch die Uniform. Aber nichtsdestotrotz wird man halt draußen oft nicht als Mensch wahrgenommen, sondern man sieht halt nur die Uniform. Und das muss halt einfach passen. Es ist auch eine Respektsache. Den Menschen verändert es nicht, aber seine äußere Hülle verändert es. Und das ist wichtig für unseren Beruf.
Und noch ein Tipp für alle Ganoven. Auch ohne Uniform ist ein Polizist Polizist. Sogar in der Freizeit. Wenn jemand von der Polizei eingebuchtet wird, weil er etwas verbrochen hat, landet er irgendwann vor Gericht. Dann wird es ernst. Und deswegen haben auch Richter, Anwälte und Staatsanwälte eine Berufskleidung, die Robe. Aus dem nahen Gerichtsgebäude ist Strafverteidiger Stefan Lukas ins BR-Studio gekommen. Viele kennen ihn aus der TV-Gerichtsserie Richter Alexander Holt. Seit 4 Jahren spielt er neben seiner regulären Arbeit bei Ulrich Wetzel das Strafgericht, den Staatsanwalt. An seine erste echte Robe kann er sich gut erinnern.
Mein Papa ist ja auch Jurist, der ist Volljurist, auch Anwalt gewesen. Und er hat mir damals seine Robe vermacht, sagt man so schön, glaube ich. Das ist bei vielen ein großer, großer Akt sozusagen. Papa übergibt die Robe an den Sohn. Da war ich bei ihm im Büro, hat er mir, glaube ich, zugerufen, du Stefan, da hinten, da liegt die Robe, nimm sie schon mal mit. Die war viel zu kurz, die Arme zu kurz. Und wie er später sagte, hatte er sie vielleicht 4-5 Mal getragen. Und die hat er irgendwo Secondhand damals für ein paar Mark geholt. Also das war meine erste Robe, die ich dann leider sehr bald in der U-Bahn habe liegen lassen. Diese Robe ist jetzt die dritte auf keinen Fall, ob es jetzt die 9. oder die 15. ist, weiß ich nicht. Es gibt so einen Anbieter, der Roben letztlich verkauft. Da holen die Anwälte ihre Roben. Das geht los bei der günstigsten, die auch immer noch weit über 100 Euro kostet, bis hin zu richtigen Seidenroben, die dann Hunderte kosten. Und mein Büro bestellt mir immer diese billigste Robe aus, ich weiß es nicht, was das ist, Polyester. Sie sieht eigentlich anständig aus, knittert nicht, weil jetzt schon programmiert ist, die nächste U-Bahn, der nächste Zug wartet, wo sie wieder liegen bleibt.
Tatsächlich ist die Robe bei Strafverfahren Pflicht. Und das findet Stefan Lukas auch gut so.
Also jetzt muss man sagen, ich bin jemand, der durchaus sehr, sehr streiten kann vor Gericht. Aber den Streit damit anzufangen, dass man aussieht, als wäre man gerade aus dem Bett gefallen, das fände ich falsch. Es gilt schon die Regel, das mal grundsätzlich gesagt, dass man dem Gericht Respekt zollen soll, vielleicht auch genauer gesagt all dem, was da passiert. Da geht es ja um Schicksale auf Täter- und Opferseite. Und da ist es sicherlich angemessen, unabhängig von der Robe, auch was Angemessenes, was Angepasstes anzuhaben. Und einem Anwalt steht auch ein Anzug ganz gut zu Gesicht, meine ich.
Stefan Lukas wirft sich seine Robe meist nur locker über und knöpft sie nicht zu. Aber was macht die Robe dann mit ihm und mit den Mandanten?
Für mich ist natürlich jetzt nach 26 Jahren das schon lange so, dass ich in dem Moment, wo ich die Robe überziehe, mir vielleicht für so eine Millisekunde bewusst mache, jetzt geht's los. Jetzt bin ich in einem Strafprozess mit einer auch sehr hohen Verantwortung. Die habe ich als Strafverteidiger, ich nenne mich Organ der Rechtspflege, wie auch Richter und Staatsanwalt. Und durch das Anziehen der Robe ist das ein bewusster Akt. Ich ziehe die Robe auch immer sofort aus in Gerichtspausen oder wenn man Besprechungen hat. Es ist wirklich für mich eine Amtstracht sozusagen, die einfach zu diesem doch sehr verantwortungsvollen Beruf, diesem Ausüben des Berufs im Gerichtssaal dazugehört. Also ich denke, dass es eine Signalwirkung hat für die Menschen, wenn sie dann da einen sehr ernsthaften Job zu machen haben, als Zeuge die Wahrheit sagen müssen, als Angeklagter um ein Urteil bangen müssen. Ich glaube, diese Ernsthaftigkeit kommt schon sehr in dem Moment rüber. Wichtig ist aber vor allem ein Aspekt, diese Robe soll vor allem eins erreichen. Wir wollen ohne Ansehen der Person ein Urteil finden, jeder in seiner Rolle, und diese Robe bewirkt vor allem eine gewisse Neutralität. Wir sind Organe der Rechtspflege und gleichen uns trotz der kleinen Unterschiede mit dem Samt doch alle insofern, dass wir dort für Rechtsprechung sorgen wollen und mit dieser Robe signalisieren, dass es genau darum geht und um nichts anderes.
Die Aspekte für Berufskleidung sind nahezu unbegrenzt. Sicherheit, Verletzungs- und Hitzeschutz, Hygiene, aber auch als Standesmerkmal, als Ausdruck von staatlicher Gewalt und Neutralität. Oder als edles Gewand für heilige Handlungen. Und wenn man darin noch schick aussieht, umso besser.